Das ist Gottesdienst. Gottesdienst heißt, wir dienen Gott. Amen? Ja, genau. Und wir dienen Gott im Lobpreis und in der Anbetung. Und da gibt es so einen Satz im Neuen Testament, dass Gott Anbeter sucht. Und das hört sich ein bisschen merkwürdig an, aber im Prinzip sucht er nicht Anbetung, sondern er sucht Anbeter. Und das ist ein interessanter Gedanke, ein faszinierender Gedanke, dass Gott Herzen sucht, dass Gott Herzen sucht, die sich ihm öffnen. Und das ist für uns so wichtig in unserer Church hier, diese Art von Lobpreis, dass wir uns darin öffnen. Es dient dazu, Herzen zu öffnen, die Kapazität von Herzen zu erweitern, damit Gott uns begegnen kann, weil unsere Herzen oft so voll sind mit allen möglichen anderen Sachen. Ja? Ich meine, wenn du eingeladen bist auf einem richtig guten Essen, wie es mir gestern Abend ging, und dann ich war eingeladen bei Freunden, und dann fährst du beim McDonald's vorbei und denkst, nee, das brauche ich jetzt nicht, oder? Wer käme denn auf die Idee, dann irgendwo noch eine Currywurst sich reinzuziehen? Also, das brauchst du dann einfach nicht mehr. Ja? Weil dein Herz ist voll, und das ist der Punkt bei uns. Deshalb ist der Lobpreis und die Anbetung so wichtig, dass Gott durchbrechen kann zu unseren Herzen, dass Gott unsere Herzen durchdringen kann, unsere Herzen tränken kann mit seiner Gegenwart, weil es gibt nichts Besseres, als in der Gegenwart Gottes zu sein. Ein König hat mal gesagt, ein Tag in deiner Gegenwart ist besser als alles andere. Der König, der viele Privilegien hat, aber ihm war es wichtiger, in der Gegenwart Gottes zu sein. Und das verstehen wir unter Kirche. Für uns ist Kirche dieser Ort, wo wir, ich sag mal so ein bisschen salopp, Gastgeber der Gegenwart Gottes sind, wo wir Raum schaffen, dass Gottes Gegenwart sich ausbreiten kann. Warum? Weil Gott Sehnsucht danach hat, Menschen an sein Herz zu bringen, mit seinem Herz in Verbindung zu bringen und zu zeigen, hey, da gibt es einen fantastischen Weg mit Gott, ein fantastisches Leben mit Gott. Und das ist einfach großartig, wenn wir das entdecken dürfen durch Jesus. Wir glauben, dass da ganz viel möglich ist, wenn Gott Raum bekommt. Dinge können sich verändern, Leben verändern sich. Menschen, die gebrochen sind, werden aufgerichtet, bekommen neue Hoffnung für ihr Leben. Menschen, die einfach durch ihr Leben verwundet sind, erleben, wie Heilung in ihr Herz kommt. Wie Menschen, die vielleicht auch zum Teil mal Brüche in ihrem Leben hatten oder sogar gescheitert sind, dass sie neue Ausrichtungen bekommen können in ihrem Leben. Und wir glauben auch, dass Gott Menschen heilt, körperlich heilt, Menschen, die krank sind. Deswegen beten wir sonntags morgens hier gemeinschaftlich für solche Anliegen. Und wir haben es immer wieder erlebt, wie Gott eingreift. Aber da geht so viel mehr. Ich glaube, wenn man das Neue Testament liest und ich bin jetzt gerade mal wieder so dabei, gerade die Apostelgeschichte abgeschlossen, und das weckt immer wieder Hunger in mir nach Gott, da gibt es doch, glaube ich, noch mehr von dir. Glaubst du das auch? Ja. Dreh dich mal zu deinem Nachbar und sag, es gibt mehr von Gott. Das haben jetzt nicht alle mitgemacht, deshalb machen wir das nochmal. Und du sagst zu deinem Moment. Du sagst jetzt zu deinem Nachbarn, ich bin wach und voll da. Auf! Ich bin wach und voll da. Cool. Vor allen Dingen ist es wichtig, auch Spaß dabei zu haben, okay? Aufbruch zum Durchbruch, das ist so sein Thema, unser Thema schon seit einigen Wochen, weil wir glauben, dass Gott mehr schenken will, mehr begegnen will, mehr zeigen will. Wir glauben, wie gesagt, Kirche ist der Ort, durch den Gott für Menschen in dieser Welt sichtbar werden will, die ihn nicht kennen. Letzte Woche haben wir über diesen Wow-Effekt gesprochen. Das war dieser Effekt, wenn Menschen plötzlich Facetten vom Wesen Gottes entdecken, die einfach dieses Wow hervorbringen, zu sagen, wow, das bist du. Ja, da war Elohim, der Gott, das ist der Name, mit dem Gott sich im Alten Testament vorstellt, direkt ganz am Anfang, im ersten Buch Mose. Elohim, der die Welt schafft, der kreiert, und der sagt dann, ich bin dein Elohim. Und wenn du sowas entdeckst, ja, wenn du diese Facette vom Wesen Gottes entdeckst und Gott sagt dir jetzt, du, ich bin dein Elohim. Ich bin der, der ganz am Anfang alles geschaffen hat, der vor allem war. Und ich bin der, durch den alles erhalten wird und alles besteht in ihm und durch ihn. Und ich bin dein Gott, dein Elohim. Und wenn du das so persönlich spürst und erlebst, wow, das macht einfach was mit dir. Das macht was mit deinem Leben. Das verändert etwas. Ja, oder Abraham, als er 99 war, kommt nochmal Gott zu ihm mit dieser Verheißung, hey, du sollst Nachkommen haben. 30 Jahre ist er schon unterwegs mit dieser Verheißung und nichts ist passiert. Und jetzt kommt nochmal Gott zu ihm und sagt ihm, du, hör mal zu, ich bin El Shaddai für dich. Und El Shaddai heißt, ich bin mehr als genug. Ich bin der, der alles fruchtbar macht. Ich bin mehr als genug. Und wenn du dich auf mich einlässt und das in dir sacken lässt, das so richtig, ja, wie soll ich mal sagen, sich das so innerlich trinkst und isst, dass es dein Wesen durchdringt, dass es Hoffnung in deinem Herzen hervorbringt, dann bringt dich das in die Position, dass Gott das tun kann, was er tun möchte. Bevor Gott irgendetwas tut für uns, möchte er, dass wir ihn erkennen in dem, wer er ist. Für jemanden etwas zu tun, das ist nicht so schwer. Ja, da gibt es die Geschichte von 10 Aussätzigen, die kommen zu Jesus, werden geheilt. Ein einziger kommt zurück und bedankt sich. Und das sind Momente, ich glaube sogar, dass das Herz Gottes schmerzt. Weil sein Anliegen ist nicht einfach nur Menschen zu heilen, sondern sein Anliegen ist zu sagen, hey, ich bin Yahweh Rapha. Yahweh Rapha heißt, ich bin der Herr, dein Arzt. Ich bin der, der dich heilt. Aber ich bin der, der die Quelle deines Lebens ist. Und Gott möchte, dass wir ihn erkennen. Und dass das, was wir von ihm erkennen, unser Herzen und unser Leben verändert. Heute gehen wir ein bisschen tiefer rein. Durchbruch bedeutet ja per Definition, da gibt es einen Widerstand. Richtig? Ja? Genau. Und wenn es Widerstände gibt, braucht man was? Kraft. Klar, da braucht man Power. Da braucht man Kraft. Und es muss klar sein, Durchbruch passiert nicht einfach so, sondern da gibt es einen Weg hin, da gibt es eine Strategie und dafür braucht es Kraft. Und ich möchte heute Morgen uns eine Facette von dieser Kraft zeigen, die durch Glauben entsteht. Aber es ist eine Facette, die nur wenige wirklich verstehen in ihrem Leben. Wir werden dazu einen Text lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 17. Und dieser Text fängt etwas merkwürdig an, nämlich spricht hinein in eine Situation, wo die Jünger so ein bisschen Stress miteinander haben. Und das kam tatsächlich auch bei den Jüngern vor, dass sie so einigen Streit miteinander hatten und einiges zu klären war. Da gab es dann einige zwischendurch, die haben dann gedacht, also ich werde mich mal gut ins Zeug legen. Die einen haben sogar die Mutter dafür noch mit angespitzt, ne? Und gesagt, ey Mama, kannst du nicht mal ein Wort für uns einlegen bei Jesus? Ja, dass wir eine gute Position kriegen, so zur Rechten von Jesus, ja. Und ja, also waren ganz normale Menschen, wie du und ich, oder? Wir könnten zwar sagen, wie blöd waren die denn drauf, ne? Aber wir brauchen nur mal in den Spiegel zu gucken. Dann verstehen wir vielleicht ein bisschen mehr, wie die so drauf waren. Die waren nämlich ganz normal drauf wie du und ich, wie alle Menschen. So, und Jesus spricht in so eine Situation, wo es ein bisschen Beziehungsstress auch gibt. Und hier geht es immer, ich meine, wo immer Menschen zusammen sind, gibt es Beziehungsstress. Richtig? Komisch, manchmal sind wir völlig überrascht und denken, wow, was ist jetzt passiert? Was ist ja Katastrophe. Das sind Christen und die haben Streit. Das geht doch gar nicht. Unmöglich. Und dann fallen wir aus allen Wolken und denken, nee, also jetzt fallen wir alle vom Glauben ab. Das ist unmöglich. Ja. Dabei ist das was völlig Normales. Ne? Wenn man einfach mal weiß, das ist normal. Wir enttäuschen uns einander, wir verletzen uns einander. Das ist völlig normal. Wir versuchen das vielleicht zu vermeiden. Aber wir sind Menschen, wir haben Schwachheiten und wir haben Stärken und nicht jede Stärke ist immer nur positiv. Manchmal bewirkt auch eine Stärke von jemand, dass jemand anderes enttäuscht ist oder verletzt wird. So, das heißt, manchmal sind eben unsere Stärken auch unsere Schwächen. Das liegt ja ganz nah beieinander. So eine Situation gab es eben, wie gesagt, auch bei den Jüngern. Und dann kommt folgender Gedanke von Jesus. Wenn dein Bruder sündigt, genau, der andere, der sündigt nämlich, ja? Nur um das mal klarzustellen. Ja? So, da haben wir schon mal eine gute Ausgangslage, wenn der andere sündigt. Also, wenn der andere sündigt, weise ihn zurecht. Und wenn er sein Unrecht einsieht, vergib ihm. Selbst wenn er 7-mal am Tag gegen dich sündigt und 7-mal wieder zu dir kommt und sagt, ich will es nicht mehr tun, sollst du ihm vergeben. Krass. Also, ich möchte jetzt nicht zu tief auf das Thema Vergebung einsteigen. Und ich möchte auch nicht, dass du dieses Wort jetzt benutzt, wenn du Stress hast mit Freunden, mit Bruder, Schwester oder wem auch immer, mit deinem Umfeld sagst, ja, also wenn du dann zu mir kommst und mich um Vergebung bittest, ja, dann bin ich ja bereit, mich wieder darauf einzulassen. Ne? Aber erstmal muss der andere klar erkennen, dass er gesündigt hat, okay? Ich meine, dann können wir drüber reden, aber vorher geht gar nichts. Also das geht ja gar nicht. Ne? Also ich meine, ich habe ja schließlich recht. Okay, also das ist eine Variante, damit umzugehen. Und ich sage ja öfters dazu, du musst dich halt entscheiden, was du willst. Willst du Recht haben oder willst du Frieden erleben und wachsen? Und da muss man sich tatsächlich manchmal entscheiden und dieses Recht haben wollen aufgeben. Ich möchte einfach mal diesen Abschnitt überschreiben mit diesem Gedanken, es ist wichtig, dass wir unsere Beziehungen klären, dass wir klar sind in unseren Beziehungen. Ohne jetzt in Details von diesem Text einzugehen, aber es ist immens wichtig, dass wir sauber sind in unseren Beziehungen, dass wir nicht wochenlang, manchmal monatelang, manche sogar jahrelang Sachen mit sich rumschleppen. Manchmal passiert das, ja, manchmal ist das so, du schleppst was mit dir rum, du schleppst es vielleicht sogar Jahre mit dir rum, du hast es nie richtig angeguckt, du hast es sauber verpackt und irgendwo in so ein Hinterschübchen weggeschoben und du siehst es nicht mehr, weil du es nicht mehr gesehen hast, hast auch nicht mehr drüber nachgedacht und es gab gar kein Problem, überhaupt nicht. Es war ja schön verpackt und versteckt im Hinterstübchen, aber manchmal passiert es dann eben, dann kommt irgend so ein Dussel, der nicht weiß, was da im Hinterstübchen verpackt ist und der reißt die Verpackung auf und tada, da ist es wieder das Problem. Und du denkst, hallo, wo kommst du jetzt her? Ja, also es ist wichtig, Beziehungen, Themen in unseren Beziehungen zeitnah zu klären. Es ist wichtig und es ist okay, wenn es dann auch tatsächlich mal so gelaufen ist, weil wir halt normal sind, manche. Das hat damit zu tun, dass wir bestimmte Gefühle nicht fühlen wollen. Deshalb gucken wir manche Themen nicht an. Und deshalb passiert es, dass die manchmal lange lagern in unseren speziell dafür eingerichteten Schutzräumen, in unseren Herzen. Okay? Also halten wir erstmal diesen Gedanken fest. Es geht darum, Beziehungen zu klären und Dinge wirklich auch zu kommunizieren, die uns bewegen. Und das kann man lernen. Und manchmal ist es ein bisschen holprig. Aber ich sage dir, je öfter du das lernst, desto besser klappt das. Warum ist das wichtig? Und was hat das vor allen Dingen mit unserem Thema Aufbruch zum Durchbruch zu tun? Ich glaube, eine ganze Menge. Wenn ich hier Hoffnung verbreite, dass Gott etwas tun möchte, mehr als wir uns vielleicht bis jetzt vorstellen können, dann hat der ein oder andere vielleicht diese Idee, ja, da kommt dann Gott und tut irgendwas und dann knallt es hier rein und dann passiert was. Irgendwie. Ja, könnte sein. Aber ich glaube, es geht eher so wie beim Volk Israel, als Gott das Volk in das verheißene Land geführt hat. Da gibt es eine Stelle, als nachdem die Israeliten lange durch die Wüste gewandert sind, da kommt Josua, der ja die Führung übernommen hatte von Mose und sagt, heiligt euch, denn morgen will der Herr Wunder tun. Mit anderen Worten, heiligt euch, denn morgen will der Herr euch einen Sieg schenken, einen Durchbruch schenken. Heiligt euch. Heiligen heißt, heilig hat was mit Fokussieren zu tun. Heilig hat, das wörtlich bedeutet ja das Wort absondern, ne? Abgesondert. Aber letztendlich steckt dahinter diese Idee, ich nehme Dinge weg, die mich ablenken und fokussiere mich auf das, was Gott tun möchte, auf das, was jetzt wirklich wichtig ist. Das ist die Idee von Heiligen. Und manchmal gehören eben dann auch solche Themen dazu, dass gerade in Phasen, wo Gott, das kannst du immer wieder auch in der Geschichte nachlesen, auch in anderen Aufbrüchen, die es so in der Zeit gegeben hat, dass wenn Gott sagt, hey, ich habe was vor, ich möchte euch auf ein neues Level bringen, auf eine neue Entwicklungsstufe bringen, dass dann plötzlich ganz kurioserweise Konflikte auftreten. Und du denkst, das passt jetzt gar nicht zusammen. Gott hat doch gesagt, er will uns so eine neue segnen und eine neue Entwicklungsebene reinbringen. Und plötzlich treten Konflikte auf. Tada, Überraschung. Okay, erinnert euch daran, was ich anfangs gesagt habe. Durchbruch bedeutet per Definition, es gibt Widerstände. Und solange wir so mittelmäßig gut unterwegs waren und alles so, die Lage stabil war und sich keiner besonders geregt hat, konnten die Widerstände auch einfach da bleiben. Aber in dem Moment, wo sich etwas regt, wo ein Herz, wo ein Mensch sich regt, wo eine Gruppe von Menschen sich regen und sagen, nee, wir wollen nicht das gute Mittelmaß, wir wollen mehr. Auf einmal wird dieser Widerstand wach. Und dafür müssen wir wachsam sein. Und ein Einfallstor sind eben unsere Beziehungen, wo wir immer wieder hingucken müssen. Und darum geht's. Wenn ein Bruder sündigt, dann weise ihn zurecht, beziehungsweise kläre die Beziehung. Und dann kommt ja dieser Hammergedanke, ne? Also ich bin ja schon großzügig, ne? Also wenn vergeben, wie oft soll ich vergeben? Ich bin super großzügig. 7-mal, das reicht doch am Tag, ne? Und Jesus sagt, nee, ein bisschen mehr. Nämlich wie oft? Siebenmal, 70-mal, sagt Jesus. Und was das eigentlich bedeutet, heißt, dafür gibt es kein Limit. Es gibt keine Begrenzung. Es geht um eine Haltung. Es geht nicht darum, dass wir zählen, aufrechnen. Was ist denn das für eine Vergebung, wenn ich anfange aufzurechnen? Also jetzt habe ich schon 3-mal vergeben. Okay, Strichliste, ne? So, dann kommt wieder was. Oh, jetzt, ich habe schon jetzt 4-mal vergeben, ne? Strichliste wächst. Ja, Strichliste wächst und Stolz wächst auch. Und Stolz ist nicht unbedingt beziehungsfördernd. Also das ist der Punkt, warum Jesus sagt, es geht nicht um deine Strichliste wie oft, sondern es geht um eine Grundhaltung, nämlich dass Vergebung ein Lebensstil ist. Das hat die Jünger so dermaßen schockiert, als sie das gehört haben, dass sie dann ganz erschrocken zu Gott gesagt haben, zu Jesus, Gott, gib uns mehr Glauben. Du, das schaffen wir nicht. Wie soll das gehen? Herr, mehre uns doch den Glauben. Und jetzt kommt eine kluge Antwort von Jesus. Er sagt, selbst wenn ein Glaube nur so klein ist, ich sag mal so klein jetzt hier an dieser Stelle, wie ein Senfkorn, groß, klein, könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum hier sagen, heb dich und mit deinen ganzen Wurzeln aus der Erde und verpflanze dich ins Meer und er würde dir gehorchen. Was ist denn das für ein Satz? Und bitteschön, was hat das mit Vergebung zu tun? Oder? Das sind so Aussagen im Neuen Testament, die mich richtig reizen. Die provozieren da in mir etwas. Ja? Erstmal so, Jesus spricht über Beziehungen klären, dass Dinge sauber sind in unseren Herzen. Dann kommt der Hilfeschrei von den Jüngern, Herr, mehre uns den Glauben. Und was sagt Jesus? Du hast Glauben. Selbst wenn du nur gesagt, Glauben hättest, so groß wie ein Senfkorn, so ein Nagelkopf, ne? Stecknagelkopf, mehr ist das nicht. Ne? Also er entkräftet damit diesen Gedanken, du müsstest irgendwie außergewöhnlich großen Glauben haben. Er bringt auf den Punkt, der Glaube an sich hat eine Kraft, und zwar die Kraft, Realität zu verändern. Und das ist eine Offenbarung für sich wert, sich damit mal immer wieder zu beschäftigen, so lange, bis es in deinem Herzen Klick macht. Wenn Jesus an anderer Stelle, Markus 11 zum Beispiel, sagt, wer zu diesem Berg sagt, hebe dich empor, wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass es geschieht, was er sagt, dem wird es werden, was auch immer er sagen wird. Für mich sind das so krasse Aussagen. Ich möchte es wissen. Ich möchte wissen, wie geht denn das? Ich möchte das verstehen. Und ich glaube daran, dass Christen dazu berufen sind, die Welt zu verändern. Deshalb denke ich, ist das ganz, ganz wichtig für uns, dass wir das verstehen. Wir sind nicht dazu berufen, frommes Leben zu führen und darauf zu warten, irgendwann in den Himmel abberufen zu werden. Wir sind dazu berufen, hier auf dieser Erde zu sein und auf diesem Planeten zu sein und diese Welt zu verändern. Und das bedeutet es, mit Jesus unterwegs zu sein. Dafür zugerüstet zu werden. Das ist Sinn der Kirche. Dafür gibt es uns. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das verstehen, diese Kraft, die in diesem Glauben steckt, dass dadurch Realität verändert werden kann. Und zwar im Sinne Gottes natürlich. Nicht irgendwie. Und dahinter steckt eine geheimnisvolle Kraft. Die wollen wir mal ein bisschen tiefer anschauen, so wie sie uns in diesem Text dargestellt und erklärt wird. Da steckt die Power drin, die wir brauchen für unsere nächsten Schritte. Und wenn du dem Text weiterfolgst, Lukas Kapitel 17, da kommt dann eine ganz merkwürdige Geschichte. Lukas Kapitel 17, Abvers 7. Es geht weiter. Angenommen, einer von euch hat einen Knecht, der ihm einen Acker bestellt und das Vieh hütet. Wenn dieser Knecht vom Feld kommt, wird dann sein Herr etwa als erstes zu ihm sagen, komm, setz dich zu Tisch. Wird er nicht vielmehr sagen, Moment, mach mir erst das Abendessen, binde deinen Schurz um und bediene mich. Wenn ich mit Essen und Trinken fertig bin, kannst du dann auch essen und trinken? Nein. Bedankt er sich dann hinterher bei dem Knecht dafür, dass er dieser getan hat, was ihm aufgetragen war? Eieieiei, wenn das die Gewerkschaften lesen würden. Es geht ja gar nicht, oder? Wo bleiben da die Arbeitnehmerrechte? Okay, Scherz, ein bisschen blöder Scherz, zugegeben. Aber lassen wir es einfach mal draußen. Aber irgendwie wollte ich damit einfach nur deutlich machen, das widerstrebt doch total unserer Natur, oder? Ist doch ziemlich krass, was Jesus da sagt. Also nochmal. Dass wir den Anschluss jetzt hier nicht hier verpassen. Jesus spricht darüber, Beziehungen zu klären. Er spricht über Vergebung als Grundhaltung und nicht nur als Strichliste. Die Jünger sind völlig erschrocken und denken, wow, wie sollen wir das jemals hinkriegen? Wie soll man das jemals schaffen? Wer soll sowas schaffen? Und schreien, Herr, mehre uns den Glauben. Das ist die einzige Hilfeschrei, der ihnen einfällt. Und Jesus erklärt ihnen, selbst wenn ihr Glauben habt, nur so klein wie ein Stecknagelkopf, könntet ihr die Realität, um die es geht, verändern. Da liegt eine Kraft. Und jetzt kommt zur Erklärung dieser Kraft, die diese Realität so verändert, diese Ergänzung. Angenommen, einer von euch hat einen Knecht, der ihm den Acker bestellt und das Vieh hütet. Und wenn dieser Knecht vom Feld kommt, und dann wird dann sein Herz Herr etwa als erstes zu ihm sagen, komm, setz dich zu Tisch. Nein, wird er nicht. Sondern er wird vielmehr sagen, mach mir das Abendessen, binde dir deinen Schurz um und bediene mich. Was machen wir mit sowas? Da kann man schon mal ins Fragen kommen und denken, Gott, hast du das, Jesus, hast du das echt ernst gemeint? Wie ernst hat Jesus das denn gemeint? Na, eine Antwort gibt uns das Wort, indem sie sagt, Jesus ist gekommen, nicht um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Das heißt, das, was Jesus hier gesagt hat, ist nicht etwas, was er einfach so rausgehauen hat, sondern was er selber tut. Und wenn wir genau hinschauen, geht es wieder um eine Grundhaltung, die Bereitschaft zu dienen. Ein Diener weiß, wer sein Herr ist. Das ist ein wichtiger Punkt hier. Ein Diener weiß, wer sein Herr ist und er weiß, wem er zuhören soll. Manchmal ist es schwierig, wenn man so viele verschiedene Stimmen hört. Die einen sagen dies, die anderen sagen das und dann hat es was anderes. Aber ein Knecht, der weiß, wer sein Herr ist. Das ist die der erste Schritt in dieser Grundhaltung. Der Knecht kennt seine Identität, er weiß, wer er ist. Ich bin Knecht. Dienen ist die Kraft, die Autorität gibt, Dinge zu verändern. Das ist der Punkt hier. Ich wiederhole es nochmal. Dienen ist die Kraft, durch die die Kraft des Glaubens wirksam wird, Dinge zu verändern. Ohne diese Haltung des Dienens, die ja die Haltung von Jesus ist, weil er sagt, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern ich bin gekommen, um zu dienen. So da, wo ich mich in das hineinbegebe, zu dienen, da setze ich Autorität frei. Dienen ist Autorität. Autorität bekommt Kraft durch Dienen. Passt das in andere Dinge hinein? Ja, da gibt es zum Beispiel diese Geschichte von der engen Pforte. Und ich glaube, das ist so tatsächlich irgendwo so ein Stück weit enge Pforte, dass ich da durch muss. Vielleicht erinnerst du dich letzte Woche, Petrus Brief, wo Petrus schreibt, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Jesus schließt diesen Gedanken ab. Wenn ihr also getan habt, was euch aufgetragen war, dann sollt ihr auch sagen, wir sind Diener und weiter nichts. Wir haben unsere Pflicht getan. Ich weiß, das ist sehr herausfordernd. Aber ich denke, es ist total wichtig zu verstehen, um was es geht. Gott hat sich entschieden, seine Herrlichkeit mit uns zu teilen. Gott hat sich entschieden, diese Kraft seines Lebens in uns hineinzugeben. Im Johannesevangelium Kapitel 17, da heißt es, da sagt Jesus, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, die habe ich ihnen gegeben. Und es heißt dort weiter, ich wünsche, dass diese Herrlichkeit, die du ihnen gegeben wirst, sich entfaltet, sichtbar wird. Gott hat sich entschieden, mit uns seinen Thron zu teilen. Und deswegen brauchen wir diese enge Pforte des Dienens, um in das hineinzukommen, was Gott für uns vorbereitet hat an Herrlichkeit. Epheserbrief, Kapitel 1. Da betet Paulus und sagt, ich bete darum, dass ihr den Geist der Weisheit und Offenbarung bekommt und der Erkenntnis seiner selbst. Ich bete darum, dass ihr geöffnete Augen des Herzens bekommt, damit ihr erkennt, was die Hoffnung eurer Berufung ist. Damit ihr erkennt, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes ist, was in den Heiligen ist. Und damit ihr erkennt, was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, die an uns wirkt, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. So steht es tatsächlich da, mit diesen Wiederholungen, um das deutlich zu machen, was für eine Kraft dahinter steckt. Und ich möchte uns heute Morgen einladen, ich möchte uns heute Morgen gewinnen, dass wir uns einlassen auf diesen Geist des Dienens. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann folgen wir dem, was er uns vorgelebt hat. Und was er uns vorgelebt hat, ist, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern ich bin gekommen, um zu dienen. Und ich finde es total wichtig, dass wir als Church, als Glaubensgemeinschaft, als eine Gemeinschaft, die es fest im Herzen hat, diese Kirche zu bauen und dabei zu sein, dass Gott einen Rahmen zu schaffen, wo Gott sichtbar wird für die Stadt, dass wir darin eins sind, was wir hier glauben. Dass wir unsere Herzen zusammenschließen, dass wir es nicht zulassen, dass irgendwelche Reibereien die Kraft entfalten können, Keil zwischen Herzen zu treiben. Und wann immer irgendwo in der Welt etwas in Bewegung kommt in Sachen Geist Gottes, kannst du immer davon ausgehen, dass Widerstände auftreten. Stellt euch mal vor, da kommt einfach jemand her und verleumdet jemanden. Wie würden wir damit umgehen? Würden wir schnell auf diesen Zug mit aufspringen und das Problem noch vergrößern? Oder wäre unser Immunsystem als Gemeinschaft so stark, dass wir sagen, nee, das kann so nicht sein. Und wir haben einen gesunden Weg, Beziehungen zu klären und offen und ehrlich miteinander umzugehen. Und das stärkt unser Immunsystem. Das macht uns kraftvoll, das macht uns stark. Autorität durch Dienen. Wo kannst du den nächsten Schritt zu gehen, zu dienen? Wo kannst du dienen in der Gemeinschaft, in der Church hier? Dich in ein Team einbringen. Oder wenn du schon Teil von einem Team bist, was wäre da dein nächster Schritt? Zu sagen, okay, ich habe das bis jetzt ein bisschen so und so gemacht und ich merke, es geht jetzt mal einen Schritt weiter. Ich werde mich ein Stückchen mehr investieren. Oder vielleicht bist du auch irgendwo so in so eine Passivität zurückgegangen. Und vielleicht war das auch okay für dich für eine Zeit lang. Aber vielleicht ist heute der Zeitpunkt und jetzt der Zeitpunkt, wieder neue Entscheidungen zu treffen, zu sagen, nee, ich bleibe nicht in dieser Passivität. Ich suche neue Möglichkeiten. Wo kann ich dienen? Wie kann ich dienen? Weil dienen setzt Autorität frei. Amen. Amen. Lass uns Gott eine Antwort geben darauf. Okay? Halleluja, Jesus. Herr Jesus, du kennst unsere Herzen und du kennst vielleicht auch die Regungen in unseren Herzen, die vielleicht so ein bisschen empört sind über diesen Text, über diese Herausforderung. Und ich bitte dich, dass du uns da drin begegnest. Ich bitte dich daran, dass du uns begegnest als Elohim, der Gott, der über allem steht und der sagt, ich bin dein Elohim. Ich bitte dich, dass du uns die Herzen öffnest, dass du uns diesen Geist der Weisheit und Offenbarung schenkst, dass wir mehr davon erkennen, was es bedeutet. Du bist El Shaddai für uns, in dem die Fülle ist, in dem die Vielfalt ist. Und dass es nicht einfach nur darum geht, uns zu demütigen, sondern dass es uns darum geht, hineinzuführen in diese Fülle, die du vorbereitet hast. Jesus, du hast es gesagt. Du hast gesagt, ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt und das in überfließender Fülle. Und Gott, genau das wünschen wir uns. Das wollen wir entdecken, mehr und mehr. Und du kennst unsere Herzen jetzt. Was für eine Antwort gibst du Jesus hier heute Morgen? Und ich möchte dich umwerben. Ich möchte dich wirklich bitten, gib Gott eine Antwort. Und es geht nicht um das Unmögliche, unerreichbar, sondern es geht um das, was dein nächster Schritt ist. Vielleicht geht es darum, eine gewisse Selbstzufriedenheit loszulassen. Und einfach nur zu sagen, Gott, gib mir einen neuen Hunger. Mach mich hungrig. Mach mich hungrig und durstig nach deiner Gegenwart. Wo spricht Gott dich ganz konkret an, zu sagen, es ist Zeit, den nächsten Schritt zu machen, zu dienen? Weil durch Dienen setzt du Autorität und Kraft frei. Kraft, durch die Gott auch dich eine neue Ebene reinbringen kann. Danke, Jesus. Und wenn du hier bist heute Morgen und diese Art der persönlichen Beziehung mit Gott ist dir fremd, dann möchte ich dich jetzt heute Morgen einladen. Geh nicht aus diesem Raum raus. Geh nicht aus diesem Augenblick, aus dieser Situation heraus, ohne dass du Frieden schließt mit Gott. Das Kreuz ist dazu da, dein Herz mit dem Herzen Gottes zu versöhnen. Ich sage es nochmal, das Kreuz ist dazu da, dein Herz mit dem Herzen Gottes zu versöhnen. Das heißt es, Christ zu werden. Christ zu werden heißt nicht, hat nichts eigentlich nicht allein damit zu tun, an Gott zu glauben oder auch an Jesus zu glauben, sondern es geht darum, dass unsere Herzen versöhnt werden mit Gott. Denn unser Leben ist entfremdet vom Wesen Gottes, entfremdet von der Gemeinschaft mit Gott. Aber Gott sehnt sich danach, mit genau dir Gemeinschaft zu haben. Und im Grunde genommen ist es gar nicht kompliziert. Im Grunde genommen brauchst du einfach nur Ja sagen dazu, dass das Kreuz für dich die Kraft der Versöhnung ist. Dass durch das Kreuz dein Herz mit dem Herzen Gottes versöhnt werden kann. Und dass das Kreuz die Tür ist zur Familie Gottes, zur Gemeinschaft mit Gott. Und die Bibel erklärt uns im Römerbrief, Kapitel 10, wenn du also mit dem Mund bekennst, dass Jesus dein Herr ist, und ich ergänze, der Herr ist, der dein Herz mit Gottes Herz versöhnt durch das Kreuz. Und wenn du das mit dem Mund bekennst und mit dem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Und gerettet werden heißt versöhnt werden mit Gott. Teil der Familie Gottes zu werden. Aber sieh, es gehört beides zusammen. Es gehört zusammen, dass du es im Herzen glaubst und einen Schritt tust und es bekennst. Und eine Möglichkeit, wie du es bekennen kannst heute Morgen ist, indem du mit mir gemeinsam betest, dieses Gebet, mit dem man Gott sein Herz öffnet und anschließend das bekennst, indem du kurz einfach, wenn ich dir Bescheid gebe, deine Hand hebst und einfach so als einen Ausdruck des Glaubens, ja, ich habe das getan, ich habe dieses Gebet gebetet. Und wir würden dich gerne unterstützen damit. Uns ist das so wichtig, dich in Verbindung mit dem Herzen Gottes zu bringen. Und ich möchte es dir nochmal zusprechen. Gott liebt Menschen leidenschaftlich und sehnt sich nach deinem Herzen. Und wir würden dich gerne mitnehmen, dich unterstützen, indem wir gemeinsam mit dir beten. Und ich lade ein, dass wir dazu aufstehen. Und wenn du es heute bist, heute Morgen, der sagt, ja, ich bin das. Es ist Zeit, mein Herz ganz Gott auszuliefern. Dann beten wir jetzt mit dir gemeinsam. Ich bete es kurz vor und wir beten das dann gemeinsam mit dir. Einverstanden? Halleluja. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Ich öffne dir mein Herz. Komm in mein Herz, komm in mein Leben. Komm in mein Herz. Ich glaube, dass du mein Erlöser bist. Ja. Durch das Kreuz hast du mich mit Gott versöhnt. Das Kreuz. Dafür danke ich dir. Und ich glaube das. Und ich will dich bitten, komm in mein Herz. Sei mein Gott. Ich will dein Kind sein. Ich nehme dich an. Von ganzem Herzen. Amen. Amen. Darf ich mal kurz fragen? Ich zähle gleich bis drei und sage, okay, wenn du es bist, hast du heute Morgen dein Herz wirklich in Verbindung mit dem Herzen mit Gottes gebracht hast und hast es zum ersten Mal für dich getan, dann heb mal ganz kurz deine Hand. Ich zähle bis drei. Eins, wenn du merkst, ja, Gott hat mich angesprochen, du merkst auch, wie das Herz klopft. Zwei, du merkst, ja, da ist was passiert, als ich das gebetet habe. Und du merkst, dass dieses Pochen ist stärker geworden, intensiver geworden. Dann heb jetzt bei drei die Hand kurz. einfach als Bekenntnis. Drei. Amen. Danke, Jesus. Herr Jesus, ich möchte jetzt einfach danken für Menschen, die hier sind heute Morgen und die sich entschieden haben, mit dir unterwegs sein zu wollen, dir zu dienen. Und ich bete, dass dein Friede unsere Herzen und all die Entscheidungen, die heute Morgen getroffen wurden, bewahrt in Christus Jesus. Amen.